Es ist nämlich für uns nicht wichtig als Gemeinde, was ein Alexander zu einer Taufe sagt. Es ist auch nicht wichtig, was eine Kirchenordnung zu einer Taufe sagt. Es ist noch nicht mal wichtig, was der Papst zur Taufe sagt, sondern ein und allein das Wichtige für uns ist, was Gottes Wort, die Bibel zur Taufe sagt. Denn er selber hat uns sein Wort gegeben und hat uns gesagt, so soll es sein, so sollen wir das machen. Und das soll unsere Autorität sein. Und ich versuche, genau das, was die Bibel sagt, uns auch nahe zu bringen. Ja, die Frage ist, was passiert denn bei einer Taufe aufgrund des Glaubens? Ich sehe hier den ein oder anderen Täufling, der hier sich auch taufen hat lassen. Wenn ich jetzt mal frage, was ist da denn mit dir passiert, dann werden alle ganz klein. Ihr braucht jetzt keine Angst haben, ich frage euch nicht ab. Unsere letzte Taufe hatten wir auf dem Ranger-Gelände. War eine ganz spezielle Geschichte mit Taufbecken aufbauen und so weiter. Und da ist doch die Frage, hey, was passiert in der Taufe? Wen hat es schon mal interessiert? Oh, der eine oder andere. Ich weiß nicht, warum die anderen da noch da sind, aber wir werden es jetzt einfach mal miteinander anschauen. Ich könnte ja, vielleicht wisst ihr es alle schon, dann könnt ihr mir ja helfen. Was passiert denn bei einer Taufe? Hat jemand eine Idee? Manche haben die auf Halbmast. Ist es eine Meldung oder nicht, Raphael? Man legt ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ab, dass man zu Jesus gehört. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Aber im Römerbrief sagt Paulus zu der Gemeinde in Rom und sagt, ihr wisst es doch, und ich habe das euch mitgemacht, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschieht. Also er ging davon aus, dass Christen wissen, was bei der Taufe geschieht. Und da heißt es, wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Ganz kurz zusammengefasst, und ich finde es einen mega schweren Text, wenn das jetzt auch die Kinder und alle verstehen sollen. Und deshalb habe ich gesagt, ich bringe euch dazu einige Bilder mit. Und Erwachsene sagen mir immer wieder, wenn ich so einfache Bilder mitbringe, sagen, das war gut, das konnte ich jetzt auch verstehen. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm, wenn wir heute einfach Bilder sprechen lassen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das ein oder andere bei uns auch hängen bleibt im Herzen. Und wir fangen mit dem ersten Punkt an. Auf den Namen Jesus getauft, habe ich mal rausgenommen, auf den Namen von Jesus Christus getauft. Da geht es um Reinigung von Sünden, habe ich es überschrieben. Haben wir gerade eben gesehen in der Folie. Was passiert in diesem Bild? Also wir sehen hier in diesem Bild nochmal, wenn wir zurückmachen, einige Dinge, die zur Reinigung dienen. Ich habe gedacht, ich frage mal die Kinder, was ihr darauf entdeckt, was zur Reinigung des Körpers dient. Was seht ihr denn? Gibt es da noch ein paar, Michael? Eine Badewanne, definitiv, da ist schon das Wasser drin, es schäumt zur Reinigung. Adrian. Eine Zahnbürste, jawohl, die Mundpflege. Hat noch jemand was entdeckt, was zur Reinigung? Ein Waschbecken, genau, braucht man häufig Hände waschen, desinfizieren. Seife, jawohl, gleich in verschiedenen Formen. Moni. Ein Schwamm und eine Bürste für die gröberen Stellen. Wir sehen hier einige Dinge, die zur Reinigung des Körpers dienen. Und was hat es nun mit der Taufe zu tun? Der Paulus, der diese Stelle geschrieben hat an die Gemeinde in Rom, der hat selber ein Erlebnis gehabt. Stellt euch vor, auch der hat sich taufen lassen. Auch Paulus selber war jemand, der diese Taufe an sich vollzogen hat. Und was da so passiert ist, was sein Leben völlig umgekrempelt hat, Das erzählt er in der Bibel, in der Apostelgeschichte 9. Da zeigt er und sagt, wie ernsthaft er Gottes Willen tun wollte. Der wollte Gott gefallen. Der wollte alles in seinem Leben richtig machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du eher so ein bisschen die Verbrechergene in dir hast und sagst, also alles, was hier richtig ist, mache ich anders. Oder ob du so der Mensch bist, der sagt, also ich möchte auch ein guter Mensch sein. Ich möchte auch, dass die anderen von mir überzeugt sind. Ich möchte auch es so machen, dass sich vielleicht sogar Gott freut über mich. Also dieser damals noch Saulus hieß er, der hat dann seinen neuen Namen von Gott bekommen, der dann zum Paulus wurde, der war ein Mensch, der wollte alles richtig machen für Gott. Und deshalb hat er Christen verfolgt und hat sie in den Knast gesteckt. Ganze Familien, der hat geguckt, dass diese Sekte ausgerottet werden soll. Und in dem Auftrag war er unterwegs und ist nach Damaskus gereist von Jerusalem. Das ist so nördlich, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt. Und direkt vor den Toren vor Damaskus spricht Jesus ihn an, aus dem Himmel. Der Gekreuzigte. Von den Leuten, die er verfolgt hat. Und fragt dann Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Das hat Jesus Gott ganz persönlich genommen. Was verfolgst du? Mich. Und dann fiel er da vom Pferd und wurde blind. Und dann kam Ananias zu ihm, nachdem er dann gefastet und gebetet hat, weil er wollte es auch richtig machen. Und ich denke, der war geschockt. Wenn du dir vorstellst, du versuchst in deinem Leben etwas gut und richtig zu machen und dann sagt einer zu dir, das ist total falsch. Also ich wäre total geschockt, oder? Geht's euch auch so? Und wenn dann auch noch es der sagt, für den du es richtig machen möchtest, ist er noch schlimmer. Und dann sagt der Ananias zu ihm, und das hat jetzt wieder mit der Taufe zu tun, sagt zu mir, was zögerst du, sagt er zu dem Saulus damals, steh auf, lass dich taufen und deine Sünde abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Hier ist dieses Beispiel nochmal der Taufe, steh auf, ruf den Namen des Herrn an und wasch die Sünde ab aus deinem Leben. Jetzt muss man sagen, naja, aber die Christen, die sich taufen lassen, die machen danach doch auch noch Sünde. Wenn man sich dann die Sünden abwaschen lässt, dann müsste man ja so spät wie möglich in seinem Leben sich taufen lassen, damit auch die Sünden abgewaschen sind. Stimmt's? Also wenn ihr da ja sagt, seid ihr nicht die Ersten in der Kirchengeschichte, die genauso gedacht haben. Deshalb gab es eine ganze Zeit lang, dass man so spät wie möglich die Leute hat getauft. Also und manche dann nur nach dem Tod getauft hat. Hauptsache, die Sünden wurden abgewaschen. Aber um das geht's hier gar nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht hier um eine andere Handlung, die zum einen symbolisch ist für uns in diesem Wasser, zum anderen aber eine geistliche Realität darstellt. Also das passiert richtig. Das ist nicht nur Symbolik, wie man vielleicht irgendwie so ein Peace-Zeichen oder irgendwas macht, so hey, geht's dir auch gut, ja, mir auch, hey, auch Friede, alles gut. So, sondern es geht wirklich darum, dass etwas in der unsichtbaren Welt passiert. Und hier geht es darum, dass durch die Taufe die Sünden abgewaschen wird, etwas wegfällt, und zwar hat das mit der Rebellion gegen Gott zu tun. Sagst du vielleicht in deinem Leben, ich war noch nie rebellisch gegen Gott. Der Gott darf sein Zeug machen und ich mach meins und wir sind friedlich miteinander. Das sagt Gott aber in seinem Wort, wir Menschen können gar nicht einfach friedlich für uns sein, wenn wir uns nicht zu ihm stellen. Ihm gehören. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, Matthäus 12, Vers 30. Können wir mal kurz einblenden. Da sagt Jesus, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Er sagt nicht, wer nicht für mich ist, ist vielleicht neutral oder gegen mich, sondern er sagt nur, entweder er ist für mich oder ist gegen mich. Und das ist das Entscheidende bei der Taufe, dieses Bekenntnis, diese Handlung ist ein reales Zustellen zu Jesus auf seine Seite und sagen, ich gehöre zu dir. Eine symbolische Handlung. Auf der einen Seite, wie gesagt, ein Abwaschen, aber nicht von vielen Sünden, weil man mal gelogen hat und sonst was, sondern von einer Ursünde der Rebellion gegen Gott zu sagen, davon wasche ich mich rein. Davon distanziere ich mich. Das ist wie bei einer Taufe, als ein Bild jetzt in unserer Zeit, wenn ein Einbrecher auf einmal Polizist werden würde. Er sagt, ich gehe von der einen Seite weg und bin auf der anderen Seite. Also ich hoffe mal nicht, dass Polizisten Einbrecher sind, aber ihr versteht, was ich meine. Man wechselt die Seite. Man geht zu Gott und sagt, ich möchte nun das Gute tun. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht hier, eine kleine Arche, ja. Hier, das war Noah. Das sieht etwas kindlich aus, ja, das ist richtig. Das ist eine ganz ernste Geschichte, die dahinter steht, hinter dieser Arche. Aber ich finde die einfach cool. Hab gedacht, ich bring die euch mal mit. Denn das ist ein Symbol, das auch mit zu dieser Taufe gehört. Wo 1. Petrus, und das ist jetzt ein anderer Apostel, der ein Jünger Jesu war, der schon mit ihm unterwegs war, der in seinem Brief schreibt, sie waren es, die zur Zeit Noahs, also dem hier, gelebt und Gott den Gehorsam verweigert hatten. Geduldig hat Gott mit der Vollstreckung des Gerichts gewartet, während Noah schon die Arche baute. Aber als dann die Flut kam, wurden nur 8 Menschen in der Arche durch das Wasser hindurch gerettet. So wie diese 8 Menschen damals, erfahrt auch ihr eure Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper gewaschen werden. Da sind wir jetzt nochmal daran, dass es nicht eine äußerliche Reinigung ist. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Ohne Jesus Christus, ohne seine Auferstehung hätten wir keine Taufe, würde das alles überhaupt nichts bringen. An dem hängt unser Glaube. Und da gehört diese Arche mit dazu. Diese Arche als ein Bild, das durch diese Flut, durch dieses Wasser hindurch, wurde Noah gerettet. Und wenn du in dieses Taufbecken hineinsteigst, in dieses Wasser hinein und untertauchst, dann durch diese Flut des Wassers hindurch geschieht deine Rettung. Das heißt also, es passiert bei einer Taufe unwahrscheinlich viel. Man denkt manches Mal, man, das ist ja einfach so eine Tradition. Aber bei Gottes Wort, wenn wir da reinlesen und für ihn, ist es ein ganz starkes Zeugnis. Letzten Endes ist aber nicht das Wasser, das einen selig machen kann, was einen da verwandelt, sondern es ist der Glaube, den wir auf Gott setzen. So fordert auch in der Apostelgeschichte 2 der Petrus auf, kehrt um zu Gott, jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. So, da sind wir aufgefordert, diesen Glauben anzunehmen, uns zu Jesus Christus zu stellen und zu bekennen. Das ist ein ganz wichtiges Bild. Und jetzt komme ich zum nächsten Bild. Da hatten wir in unserer Textstelle, durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Ja, wahrscheinlich hat der ein oder andere auch schon gedacht gehabt, wie läuft der Alexander heute rum? Und wenn meine Mutter mich sieht da am Stream, dann kriegt sie wahrscheinlich die Krise. Aber die Taufe bedeutet auch einen Kleiderwechsel. Da zieht man sich um. Da zieht man etwas anderes an. Und zwar ist es ein Ausziehen des alten Lebens. Jetzt hoffen einige, dass ich noch was anhabe. Ja. Das Ausziehen des alten Lebens. Man legt es ab und zieht etwas Neues an. Ich mache das jetzt gerade mal auch so. Habt ihr gesehen? War nicht zu übersehen, dass es etwas älteres ist, dieses Kleidungsstück. Und Gott gibt dir etwas Neues. Er macht dich rein. mal geschwind da hier. Sieht wahrscheinlich wieder besser aus als vorher. Ein etwas säuberer, leicht. Bei der Taufe findet ein Kleidungswechsel statt. Du bekommst von Jesus ein neues Gewand. Da heißt es in Galater 3, Vers 26 und 27, denn ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Hier sehen wir, durch den Glauben passiert es. Und denn ihr alle seid, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und wer Jesus Christus anzieht, der zieht ein reines Gewand an. Stimmt irgendwas nicht? Wieder weg? Ja, sorry. Das, jawohl. Der zieht ein reines Gewand an. Das ist auch die Symbolik, dass wir uns in weißen Kleidern taufen lassen. Da kann da auch was draufstehen. Josina, mach dir keine Sorgen. Aber die Symbolik des Weisen ist einfach das, dass wir Christus angezogen haben. Ein Zeichen. Du bist reingewaschen, auch von den Sünden. So sehen wir, wie Paulus hier zwei Dinge verbindet. Das heißt, wir sind eingetaucht in den Tod Jesu und wir wechseln unsere Kleider und werden auch da an der Stelle reingewaschen, neu, etwas Frisches, Neues, Sauberes anzuziehen. Hat jemand von uns heute etwas ganz Neues an, was er bisher noch nie anhatte an einem anderen Tag? Guck mal hier, 1, 2, 3, 4, da gibt es schon Leute, die haben heute was ganz Neues an. Habt ihr euch drauf gefreut auf das Neue? Ja, glaube ich. Mir geht's auch so, wenn ich was Neues habe, dann freut man sich, dass man das anziehen darf. Und Jesus hält dir etwas ganz Neues in der Taufe bereit. Und darauf darfst du dich freuen. Dieses Ausziehen, Ablegen der alten Kleidung hat etwas mit dem alten Leben zu tun. Du legst dieses alte Leben ab und nimmst dieses neue Leben durch Jesus Christus von ihm geschenkt an. Das bedeutet dieses zweite Bild. Und das dritte Bild, eins habe ich jetzt vergessen gehabt vorher, aber das dritte Bild ist von Jesus Christus neues Leben empfangen. Da heißt es, wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde. Und hier sehen wir, ohne diese Auferstehung bringt die Taufe nichts. Das ist Dreh- und Angelpunkt im christlichen Glauben. So haben auch wir ein neues Leben empfangen. Wir dürfen dieses neue Leben empfangen. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, habe mit Moni noch drüber gesprochen, was für ein Bild könnte man da nehmen. Und wir sind dann auf dieses Bild gekommen, dieses Gewecktwerden steckt hier ja auch drin. Könnt ihr sehen, die Puppe schläft noch, aber ich kann die aufwecken. Guck mal. Tada! Jetzt ist sie wach. Ich weiß, wie man mit solchen Kindern umgeht, so. Bäuerle machen und solche Sachen. Jetzt ist sie wach. Kann sie natürlich auch wieder leicht schlafen legen. Aber es geht hier um dieses Auferwecktwerden. Dass Jesus dich auf seinen Arm nimmt und du lebendig wirst zu einem ewigen Leben. Das passiert hier. Und ich habe das Bild genommen, wie wir schlafen. Ich denke, jeder von uns kennt es, wenn man morgens aufwacht, der Tag wunderschöne Sonne bringt und du vielleicht Taufe hast, da freust du dich riesig drauf. Also ich weiß nicht, wann Josina heute wach war, auf jeden Fall war sie vor mir aufgestanden, weil sie sich so gefreut hat. Worauf du dich freust, da bist du einfach voller Energie und total fit. Und so soll das auch sein, dieses auferweckt werden aus dem Tod. Manche denken, naja, wenn unser Leben vorbei ist, dann ist halt alles rum. Aber Gott sagt in seinem Wort, dass er mit dir und mit mir Gemeinschaft haben möchte. Er weckt uns auf, die Menschen, die zu ihm Ja gesagt haben, die dieses Symbol der Taufe angenommen haben. Ich habe die Seide gewechselt, ich habe neue Kleider angezogen. Die weckt er auf und holt sie zu sich. So, wisst Römer 6, Vers 3 und Vers 4 habe ich uns noch mitgebracht. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass wir wie Christus auferweckt werden von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So werden wir in ein neues Leben mit reingenommen. Taufen heißt im Griechischen Baptizo. Wenn ich euch jetzt frage, weiß jemand, was Baptizo denn noch außer Taufen ins Deutsche übersetzt zurück bedeutet? Gibt's da so ein paar griechische Experten unter uns? Leute, die einen Taufkurs gemacht haben hier in unserer Gemeinde oder wie auch immer. Untertauchen ist richtig. Untertauchen. Hat noch jemand eine andere Übersetzung? Also ist richtig, untertauchen passt. Es heißt auch versenken. Schiffe versenken. Also nicht nur Schlagseite zu haben, sondern richtig versenken. Untergehen, eintauchen, untertauchen. Das heißt dieses Baptizo. Und deshalb leben wir das auch und machen das in der Taufe genau so, dass dieses Untertauchen, dieses Eintauchen stattfindet. Und hier passiert letzten Endes genau dieser Punkt oder drei Dinge nochmal zusammengefasst zu diesen Gedanken. Zum einen werden wir in diesem Untertauchen eins mit Gott selber. Wir werden eins mit ihm. Das Wasser ist ein Bild für das Gericht. Und es erinnert uns an die Arche, wo das Wasser, das auf die Erde kam, ein Gericht Gottes war. Und wir durchlaufen in der Taufe dieses Gericht. Wir tauchen da ein, wie die Arche es sozusagen durch dieses Gericht durchgeschafft hat, dürfen wir durch dieses Gericht wieder lebendig werden. Also der Täufling, der nachher nicht mehr lebendig ist, hat es nicht geschafft. Habe ich noch nie erlebt. Aber es geht da durchs Gericht. Also ich meine jetzt nochmal, dieses Gericht durchzuleben. Wie in der Sintflut. Dafür tauchen wir unter. Dann ist dieses Wasser ein Begrabenwerden. Ja, dieses Taufbecken ist wie ein Grab. Wer von uns ist denn hier begraben worden, in diesem Taufbecken? Darf ich mal die Hände sehen von allen, die hier begraben worden sind? Oben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Leute sind hier schon begraben worden. Also ihr seid in bester Gesellschaft, ja, die hier in diesem Taufbecken begraben wurden. Und als drittens, wir dürfen mit ihm auferstehen. Wir auferstehen mit ihm, habe ich genommen, hört sich nicht gut an, aber ist kürzer. Auferweckt zu einem neuen Leben. Liebe Täuflinge, wenn ihr nachher sozusagen aussteigt aus diesem Wasser, dann habt ihr dieses neue Leben bekannt und für euch, dass keiner es euch rauben kann. Passiert ist das Ganze natürlich durch euren Glaube, durch euer Bekenntnis, bei eurer Bekehrung, aber in der Taufe wird diese Sache festgemacht. Und vorher hat es jemand schon gesagt, für die sichtbare und unsichtbare Welt. Deshalb taufen wir, dass euch das niemand rauben kann. Dieses Zeichen, dass wir durch den Tod, den jeder Mensch verdient hat, hindurchkommen dürfen, bedeutet diese Taufe. Und eigentlich sind wir alle zum Sterben verdammt. Aber es gibt diese Möglichkeit, durch Jesus Christus zum Leben auferstehen, da durchzudringen. Und das ist unser Glaube, unser Bekenntnis und das macht uns Hoffnung. Und das ist das Geniale an der Taufe. Soweit meine Gedanken zu unserer Taufe heute, zu den Bildern. Ich hoffe, auch hier mit diesem Reinwerden, das wir in der Taufe empfangen dürfen, haben wir dieses Bild, wer weiß es noch? Die Ursünde Rebellion gegen Gott legen wir ab. Wir stellen uns zu ihm. Wir gehören zu ihm. Was machen wir mit den Kleidern? Wir wechseln die Seite. Genau, wir bekommen ein neues Leben. Und wir werden später, wie diese Puppe, auferweckt werden. Ganz genau. Drei Punkte, einfach nochmal für uns zur Erinnerung. Und ich bete jetzt noch mit uns. Herr Jesus, danke schön, dass du uns auch da Bilder schenkst zu dieser Taufe. Zu dem, dass wir verstehen dürfen, erkennen dürfen, was dir wichtig ist für unser Leben. Weil du möchtest, dass wir leben und nicht sterben. Und du möchtest, dass wir auferstehen dürfen, mit dir Gemeinschaft haben. Später, nach dieser Zeit, genauso wie jetzt, heute und hier auch schon. Und dafür danke ich dir, dass wir heute auch zwei Leute hier haben, die genau den Schritt gehen, dieses Bekenntnis ablegen und sich schon sehr drauf freuen, das zu deiner Ehre und zu deinem Ruhm zu tun und für ihr Leben das einfach safe machen. Amen.
Ich hoffe, ihr hört mich. Vielen Dank, lieber Alexander, für diese anschauliche Predigt. Und wer sich aufgrund dieser Predigt jetzt auch persönlich angesprochen weiß und auch gerne getauft werden möchte, der kann nach dem Gottesdienst gleich mit uns Kontakt aufnehmen. Und dann sind wir alle gespannt, wann wir die nächste Taufe haben werden hier und könnt uns auch darauf freuen. Liebe Jusina, lieber Samuel, für euch ist jetzt die Zeit ganz, ganz nah. Das Taufbecken steht da, es ist geöffnet und ihr seid bereit. Und bevor ihr in dieses Taufbecken steigt, dürfen wir eure Zeugnisse hören. Und da starten wir mit der Jusina. Und Jusina, komm doch zu mir hier. Wir freuen uns, dass du uns dein Zeugnis weitergibst. Und damit auch alle das nicht verpassen, haben wir es nochmal zum Mitlesen und du trägst es uns vor. Und darauf freuen wir uns. Ich gebe dir auch noch ein Mikro. Danke für den Hinweis. Es wäre hilfreich. So. So, ich glaube, so ist das gut. Und ich bleibe an deiner Seite stehen. Du darfst anfangen, ja. Ja, da anfangen.
Genau. Und ich taufe am 30. sozusagen, das ist 26. Hallo, ich heiße Snell Schwarz und bin 14 Jahre alt. Meine Eltern und meine Geschwister taufen an Jesus. Und ich habe schon ganz viel von Jesus gehört. Bei uns Hause, im Kindergarten, später bei Orange und in der Jugend. Mit 7 Jahren habe ich mit meiner Mama und Mama gebetet, dass Jesus in mein Herz kommt. Seitdem ist er mein bester Freund. Später habe ich nochmal in der Kinderstunde gebetet, um nochmal ganz fest zu machen, dass ich zu Jesus gehöre. Mit Jesus kann ich über alles reden. Diese Woche hatte ich Angst vor dem Sportunterricht, weil wir zum ersten Mal mit den Großen aus der 8. Klasse zusammen Sport hatten. Dann habe ich zu Jesus gebeten, die Angst weg, dass der Sportunterricht hat sogar richtig Spaß gemacht. Bei Ranger hat mich Jana auf die Taufe angesprochen und später hat mir Muni und Mama nochmal im Taufkurs viel erklärt. Heute möchte ich mich taufen lassen, weil ich an Gott glaube, Jesus mein Freund ist, ihm vertraue und die Taufe dazu gehört, wenn man zu Familie von Jesus gehören will. Mit der Taufe weiß jetzt jeder, ich gehöre Jesus.
Klasse. Liebe Josina, das hast du so toll gemacht. Ja? Und das zeigt auch, liebe Gemeinde, wie die Josina in den Jahren hier in der Gemeinde gewachsen ist. Wir haben im Kindergottesdienst auch miteinander gesprochen. Und liebe Josina, wir haben dich kennengelernt als eine wirklich wahre Anbeterin Jesu. Ne? Liebe Manu nickst dort hinten ganz kräftig, genau. Das haben wir im Kindergottesdienst, aber auch schon hier oben bei den Erwachsenen mitgesehen. Und wir können einfach an dir wirklich ganz toll erkennen, dass du Jesus vertraust und ihn ganz doll lieb hast. Und ich finde, das Love auf deinem Shirt drückt das auch nochmal ganz, ganz deutlich aus. Ja? Du bist auch ansonsten eine super Ermutigerin. Eine junge Frau, die gerne Bibeltexte an andere weitergibt und damit wirklich Ermutigung nach Gottes Herzen weitergibt. Und nicht nur sagt, super gemacht, sondern ganz gezielte Worte Gottes in das Leben anderer Menschen spricht. Ein bisschen weg vom Mund. Ich versuche das. Das ist mit meiner Brille gerade hier irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich hoffe, so ist es besser. Okay, genau. Und auch da möchte ich mich bei dir ganz persönlich einfach bedanken, weil ich darf manchmal in den Genuss kommen und deine Worte, die du mir dann zusprichst, tun mir richtig, richtig gut. Und du bist somit in all deinem Verhalten, auch für uns als ganze Gemeinde, auch wenn du so jung bist, ja, ein richtig, richtig gutes Vorbild. Und dafür wollen wir dir auch heute Danke sagen. Und ganz besonders ich als deine Taufbegleiterin, die das nachher sagen wird. Und nun darfst du dich wieder setzen. Und ihr dürft ihr einfach nochmal einen Applaus geben. So, lieber Samuel, nun darfst auch du nach vorne kommen und wir sind gespannt auf dein Zeugnis. Und ich bleibe in Abwesenheit deines Taufbegleiters einfach auch zur Sicherheit an deiner Seite steht. Ich mache das.
Achso. Oh,
okay. So.
Ja, guten Morgen. Mein Zeugnis begann heute Morgen, als ich auf dem Weg hierher war. Ich hatte noch meinen Rucksack auf und habe am Luisenplatz dann, also der zentrale Umsteigeplatz hier in Darmstadt, habe dann erstmal die Bank gesehen, habe einen Obdachlosen gesehen, einen, der getrunken hat und happy drauf war, mir zugelächelt hat. Und mit diesem Rucksack auf habe ich gemerkt, dass ich auf dem Weg hierher schon so langsam am Ende meiner Reise bin, am Ende dieses langen Weges, den ich auf mich genommen hatte. Ich bin 24 Jahre alt und ich bin schon immer mit dem Glauben aufgewachsen. Meine Eltern, meine Familie, die hier ist, auch das erste Mal nach langer Zeit, dass wir wieder in der Gemeinde sind, weil ich so im Teenageralter angefangen habe, mich dann schon etwas von Gott zu entfernen. Und heute Morgen ist es mir so richtig bewusst geworden, wie lange ich eigentlich einfach auf diesem falschen Pfad war. Und mit diesem Gepäck, mit diesem Rucksack, wo meine Wechselkleidung drin war und noch der Bademantel, habe ich wirklich gedacht, du bist angekommen, sobald du heute hier diese Tür betrittst und dich dann taufen lässt. Und ja, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich eine Familie habe, Eltern habe, die mich schon im frühen Kindesalter mit dem Glauben erzogen haben, aufwachsen lassen haben. Ich war auch bei den Rangers damals in Griesheim, das war so die erste Anlaufstelle, meine erste Gemeinde, wo ich meine ersten Erfahrungen mit Gott gemacht habe. Und leider, wie es halt so manchmal ist, beim einen oder anderen, vielleicht kennst du es ja auch, will man seinen eigenen Weg gehen, man versucht, sein eigener Herr zu sein und vergisst dann, wer eigentlich dein wahrer Herr ist. Und irgendwann war dieser Moment, in dem ich zu Jesus gerufen habe, geschrien habe. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe die Nacht vorher gesagt und darum gebeten, dass er mir ein Zeichen gibt, dass er mit mir spricht, so wie ich es auch verstehen kann, dass auch keine Zweifel aufkommen, dass dann am Ende heißt, vielleicht war es ja doch nicht oder vielleicht habe ich mir das eingebildet. Und in dieser Nacht war ein ganz normaler leerer Raum, also mein Traum. Es war auch ein ganz normaler Teppichboden. Und da war eine Person in diesem Raum und ich habe gemerkt, wie unruhig diese Person ist, wie unruhig sie die ganze Zeit ist. Und dachte mir, was ist los mit dir und warum bist du so unruhig und warum bist du so nervös? Und dann war da ein Sofa und es war so ein schwarzer Schatten zu sehen. Und dieser Schatten meinte, ich war's. Ich bin dafür verantwortlich, dass es der Person so geht. Und in diesem Moment habe ich wirklich verstanden, dass diese Finsternis in diesem Raum war. Und von der einen auf die andere Sekunde ging auf einmal eine Tür auf. Und es sind mehrere Personen eingelaufen. Ich habe auch die Gesichter nicht sehen können, im komplett weißen Gewand. Und die hatten eine Kerze in der Hand mit einem Kreuz drauf, Jesus Christus. Und normalerweise träume ich, wach auf und denke mir so, ach gut, super geträumt. Starte in den Tag und habe schon wieder vergessen nach 5 Minuten, was eigentlich passiert ist. Aber das war ein Traum, den werde ich nie wieder vergessen. Und das war wirklich so eine Symbolik von Gott, von Jesus Christus, dass er eben mein Retter ist, dass er mich in dieser Not, wenn diese Finsternis da ist, schützen kann. Und seitdem wusste ich auch dann, dass er lebendig ist, dass er zu mir spricht und dass ich ihm nachfolgen möchte. Und ja, so hat mein Weg hier angefangen, mit Kleingruppen auch. Ich hatte dich hier angerufen, Alexander, und habe nach Geschwistern gesucht, mit denen ich meine Erfahrungen teilen kann. Und deswegen kann ich auch noch mal empfehlen, dass man auf jeden Fall bei einer Kleingruppe nicht falsch aufgehoben ist, sondern wirklich Geschwister hat, mit denen du wachsen kannst. Auch wenn du introvertiert bist oder extrovertiert bist, ist es gar nicht der springende Punkt, sondern dass du dich öffnen kannst und so kommen kannst, wie du eben bist und deine Erfahrungen eben sammeln kannst. Und du wirst auch aufgebaut und wächst auch dadurch und brauchst dich auch nicht schämen, kenne ich diese Bibeltextstelle oder diese. Es geht gar nicht darum, wie viel du weißt oder was du erfahren hast mit Gott. Und die habe ich dann besucht und Samuel hat mich dann wirklich monatelang mitbegleitet, bis zu dem Punkt, leider kann er nicht hier sein. Wenn du das siehst, danke ich dir auch nochmal, dass du die Zeit mit mir verbracht hast und mich nochmal näher zu Jesus Christus gebracht hast. Und heute stehe ich hier, um eben in der realen und unsichtbaren Welt mein Bekenntnis festzumachen.
Ja. Amen.